Meine Damen und Herren, in Ergänzung unserer Programme senden wir aus dem Deutschlandfunk-Messestudio die DLF-CeBIT-Show. Informationen, Gespräche und Hörerchat anlässlich der Computermesse in Hannover.
Um Punkt 16 Uhr haben sich hier heute die Messetore geschlossen und für einen Moment wirkte es ruhig, tatsächlich aber nach wenigen Sekunden begannen hier die Arbeiten. Die Leute haben alles an den Ständen zusammengepackt, in Kästen getan, Gabelstapler fahren durch die Hallen und vor den Hallen sieht man ganze LKW-Kolonnen, während in den Hallen tatsächlich die Leute jetzt aufräumen. Und morgen wird kaum noch etwas an die CeBIT erinnern, hier auf diesem Messegelände. Und wir ziehen heute den Schlussstrich. Es begrüßen Sie zur CeBIT-Show Claudia Sanders.
Und Philipp Banse, herzlich willkommen.
Vielleicht hören Sie uns auf Langwelle, vielleicht hören Sie uns auch auf Mittelwelle. Vielleicht mögen Sie uns ja auch sehen. Und zwar unter http://cebit.deradio.de. Und wie immer an dieser Stelle die Bitte und der Aufruf, beteiligen Sie sich. Löchern Sie uns mit Fragen. Auch unsere Studiogäste freuen sich auf Fragen. Über Skype dlf.cebit.show. Und was wir nun im Angebot haben, das verrät Ihnen Philipp.
Ja, wir ziehen natürlich Bilanz heute am letzten Tag der CeBIT. Es geht um die Bilanz der CeBIT, aber auch am Ende dann um eine kleine Bilanz dessen, was wir hier gemacht haben, unserer kleinen DLF-CeBIT-Show. Wir werfen nochmal aus verschiedenen Perspektiven Blick auf das große Messethema Green IT. German Watch ist mit einer Vertreterin hier vertreten, die einen Blick auf die ökologischen und sozialen Dimensionen der Handy- und Laptop-Produktion wirft. Dann haben wir Green IT in der Praxis und das schon seit Jahren. Der Verein Reuse Computer aus Berlin ist hier zu Gast im Studio. Dann ist das Thema Piraten und Patente. Der Zoll zieht auch Bilanz heute, CeBIT-Bilanz. Und dann gibt es noch mal was wirklich Neues, nämlich von dem Erfinder Michael Bartsch, der uns hier ein paar seiner jüngsten Innovationen vorführen wird. Nochmal der Aufruf, bitte mitmachen, rufen Sie an. dlf.cebit.show ist die Skype-Adresse. Video gibt es auch im Netz unter cebit.deradio.de. Da können Sie alles sehen, alle Technik, die wir hier zeigen, alle Experten, die hier sind. Und auch unseren nächsten Gast können Sie live und in Farbe verfolgen.
Ja, und ich freue mich, unseren ersten Studiogast vorstellen zu dürfen. Das ist der Messechef Ernst Rauer. Guten Abend, Herr Rauer.
Schönen guten Abend.
Seit fast 30 Jahren, um korrekt zu sein, begleiten Sie die CeBIT. Sind der Verantwortliche dafür? Waren Sie nun zufrieden mit der Messe in diesem Jahr?
Ja, wir waren sehr zufrieden mit dieser Messe. Sie war erwartungsgemäß etwas schwächer, als normalerweise CeBIT sind. Aber die Ergebnisse sind sehr gut, über Erwarten gut.
Sie sagen über Erwarten gut, das heißt, Sie sind von einem niedrigen Level ausgegangen, weil wenn man sich die reinen Zahlen anguckt, ist es ja schon, sagen wir mal, ein bisschen traurig. Also wir haben einen Besucherrückgang von 20%. In etwa in dieser Größenordnung bewegt sich auch der Ausstellerrückgang. Deutsche Telekom hat schon angekündigt, sie überlegt, ob sie nur noch mit der Hälfte der Fläche im nächsten Jahr vertreten ist. Woran liegt das?
Also die CeBIT findet in einem wirtschaftlichen Umfeld statt, was wirklich einschneidend ist. So etwas hat es ja seit vielen Jahren nicht gegeben. Andere Messen haben abgesagt oder sind auch ebenfalls etwas kleiner geworden. Aussteller sind mit geringen Erwartungen gekommen, nachdem wir 20% weniger Fläche vermietet hatten, 20% rund Aussteller weniger gekommen sind, jetzt auch 20% weniger Besucher. Aber wir haben zum Teil 20% bessere Ergebnisse auf den Ständen erreicht. Das heißt, die Messe ist businessmäßig besser gelaufen, deshalb auch zum Teil über den Erwartungen der Aussteller.
Aber aus Sicht der Messeveranstalter doch trotzdem eigentlich betrüblich. Ist ja schön, wenn die Kunden ein gutes Geschäft machen, aber ihr Geschäft war bei weitem nicht so gut wie sonst.
Ja, es geht nicht um unser Geschäft. Es geht darum, dass die Kunden hier einen Marktplatz finden. Wir sind Dienstleister und wir haben uns dem anzupassen. Wir müssen natürlich dann unsere Kosten auch in den Griff bekommen. Wir müssen unsere Prozesse verbessern und verändern, wie jedes andere Unternehmen auch. Es ist einfach eine Marktsituation, der man sich stellen muss.
Sie sagen, man muss Prozesse verändern und verbessern. Was wollen Sie verändern, was wollen Sie verbessern?
Ja, wir haben eigene Prozesse verschlankt. Wir haben gesehen, dass wir zum Beispiel im Bereich der PR andere Wege gegangen sind. Wir sind sehr stark ins Internet gegangen, sehr stark online gegangen mit der Werbung. Passt auch sehr gut zum Thema CeBIT, zum Thema IT. Insofern, da kann man Kosten dann sparen, ohne dann unbedingt Effizienz zu verlieren.
Wir haben ja auch hier Zuschauer und Zuhörer, die noch im Chat bei uns sind und das mitverfolgen und Fragen loswerden. Und da kam die Frage, inwieweit Sie, sagen wir mal, Messe-TV via Internet als ein Medium sehen. Also vielleicht auch sowas, was wir hier machen, um neues Publikum über das Netz zu erreichen mit neuen Angeboten. Was haben Sie da vor und wie bewerten Sie das?
Ich glaube, dass das mehr wird. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Mit der Breitbandigkeit und der breitbandigen Erreichbarkeit auch großer Menschenmassen werden wir das natürlich nutzen. Wir nutzen es auch zum Teil heute schon. Wir machen zum Beispiel in den Global Conferences. Alle Konferenzen werden übertragen über YouTube zum Beispiel. Das ist alles nachvollziehbar, auch schon seit längerem. Sie können heute zum Beispiel bei YouTube die Messe 1987 nochmal nachvollziehen und sehen, wie schnell die Entwicklung war insgesamt.
Und wo können Sie sich vorstellen, wo das so hingeht, wenn man so die nächsten 2-3 Jahre sich vor Augen hält? Was schwebt Ihnen da so vor?
Das Internet ist ein Tool, das ist nichts anderes. Es ist ein anderer Übertragungskanal. Er hilft der Messe sehr, weil in der Vorbereitung der Messe sich jeder besser vorbereiten kann. Sowohl der Aussteller, der hat Online-Bestellsysteme heute, der Besucher kann sich seine Messe zusammenbauen und dann per Navigation praktisch über die Messe laufen. All diese Dinge gibt es heute und wir nutzen es. Also eine CeBIT ohne das Internet würde so gar nicht mehr funktionieren, glaube ich.
Sie haben bei dieser CeBIT ja auch das, ich sag mal, Kunstwort kreiert, Website, wo Sie natürlich ganz gezielt auf das Internet auch nochmal zugegangen sind und auf die Leute, die sich im Web 2.0 bewegen. Mhm. Sie haben einerseits eine relativ günstige Ausstellerfläche für diese Leute angeboten, weil klar ist, das sind keine großen Businessunternehmen, haben ihnen sehr viel Raum geboten. War das erfolgreich aus Ihrer Sicht?
Ja, ich war im Silicon Valley mehrfach unterwegs im letzten Jahr, einmal auch, um Herrn Schwarzenegger einzuladen. Aber ich habe eben diese Firmen besucht, diese Web 2.0 Firmen, und habe festgestellt, was das für eine Bedeutung hat, nicht nur für den Endverbraucher, aber auch für Business-Systeme in Zukunft, auch Business-Prozesse, die sich komplett verändern über das Internet. Und habe sie dann eingeladen. Wir haben dann gesagt, wie funktioniert denn eigentlich diese Web-Society, diese Gesellschaft im Netz? Die wird viele Prozesse komplett verändern. Und dies war ein Anfang, dies war mal ein Stein ins Wasser geworfen und wir haben überwältigende Rückmeldungen bekommen von diesen Unternehmen. Da haben manche über 400 Business-Kontakte gemacht, was sie im Netz nicht erreichen konnten.
Das heißt, Sie wollen dieses Konzept weiter fortsetzen? Werden wir auch bei der nächsten CeBIT wieder so eine Konzeption mit Website finden?
Ja, wir werden das nicht nur erst zur nächsten CeBIT machen, sondern wir werden das auch übers Jahr im Netz weitermachen. Also eine Messe findet heute nicht nur einmal in 7 Tagen statt oder in 6 Tagen statt. Sie findet auch übers Jahr im Netz statt. CeBIT hat Millionen Klicks und insofern, wir sind ja sehr nah an dieser IT-Industrie. Insofern werden wir das sofort weiterführen und ich denke, Sie werden eine größere Geschichte im nächsten Jahr hier sehen.
Kommt noch eine Nachfrage hier aus dem Chat. Viele sagen ja, mit denen wir auch so gesprochen haben, naja, CeBIT, da kann ich mir viele Sachen auch im Netz von angucken. Gibt es eigentlich von Ihnen Überlegungen, sagen wir mal, auch sowas wie das immer so heißt, so Premium-Content, also Bezahlinhalte im Netz anzubieten, dass man sich ja für einen bestimmten Geldbetrag eben dann ganz viele Sachen auch im Netz angucken kann, vielleicht auch für Sie als zusätzliche Einnahmequelle?
Wir arbeiten genau an einem solchen Konzept. Unser Aufsichtsrat hat uns dafür eine erkleckliche Summe Geldes zur Verfügung gestellt.
Wie viel?
Das sind Millionenbeträge und wir arbeiten intensiv mit Forschungsinstituten und mit Partnern wie T-Systems und anderen daran, eben solche neuen Plattformen aufzubauen. Das werden keine virtuellen Messen sein, aber das sind Plattformen, wo eben Angebot und Nachfrage zusammenkommen und wo man dann auch wirklich Business generieren kann. Denn ohne das macht es wenig Sinn für uns.
Eine kurze Frage zum Schluss. Sie haben gesagt, Sie sind eigentlich angesichts der Verhältnisse zufrieden mit dem Ergebnis dieser CeBIT, haben aber jetzt schon angekündigt, im nächsten Jahr wird die CeBIT einen Tag kürzer sein. Warum? Wie passt das zueinander?
Eine CeBIT ist eine sehr dynamische Messe, dynamischer als jede andere. Wir haben im Jahr über 100 Messen als Deutsche Messe AG in der ganzen Welt. Und die CeBIT ist die dynamischste, weil der Markt so dynamisch ist. Dieser Markt entscheidet quartalsweise. Wenn ein Quartal schlecht läuft, geht man eben dabei und macht Cost-Cutting oder nimmt die Kosten weg, gerade für Marketing. Das spüren viele Verlage im Augenblick, die weniger Anzeigen haben. Wir spüren es, dass wir weniger Fläche verkaufen. Insofern, da ist eine sehr schnelle Bewegung drin. Und wir passen uns dieser Bewegung immer an, sonst würden wir gar nicht existieren. Insofern, die CeBIT wird sich weiterhin verändern. Und die Verkürzung ist nur Ausdruck von Cost-Cutting, wie ich eben sagte, weil die Unternehmen damit ihre Mannschaften einen Tag eher wieder zu Hause im Einsatz haben.
Ernst Rauber war das im Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk in der CeBIT-Show. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hier bei uns waren. Dankeschön.
ja. Wir rufen nochmal dazu auf, uns zu verfolgen im Netz per Video, cebit.deradio.de, gerne auch Anrufe, Videoanrufe per Skype. Die Adresse ist dlf.cebit.show. Und ich muss ehrlich sagen, eine Sache, die mir besonders viel Spaß gemacht hat hier in der letzten Woche, war diese Zuschauer- und Zuhörerbeteiligung. Also es haben viele Mails geschrieben, es haben viele angerufen, es haben viele sich hier im Twitter und Chat beteiligt. Und da kamen natürlich dann auch immer wieder mal Fragen, Anregungen thematischer Art. Und eines dieser Vorschläge, die wollen wir mal aufnehmen, da war nämlich, ging nämlich in die Richtung, mach doch mal ein bisschen was über Webradio, also über Streaming, letztlich das, was wir ja hier auch produzieren, nämlich Audioinhalte, die über das Netz verfügbar sind. Und das fanden wir natürlich eine super Idee, haben uns ein bisschen gefragt, wie uns das so ein bisschen durchs Rost fallen konnte. Jetzt begrüße ich zu diesem Thema ganz herzlich im Studio unseren Trendschnorchler, Jan Rehm. Du hast hier ein Webradio mitgebracht. Genau. Müssen wir ganz kurz beschreiben. Ja, ist so ein kleines Gerät, 30 Zentimeter breit, vorne zwei Rädern, kleines Display, hat einen Netzanschluss. Du hast das jetzt schon in die Steckdose gesteckt. Vielleicht kannst du mal ganz kurz, ja, ein kleiner Lautsprecher ist auch drin. Also letztlich sieht das so ein bisschen aus wie so ein normales
Das sieht aus wie ein Radio. Man sieht kann aus es wie ein fast Radio. So sagen.
Genau,
es sieht aus
wie ein Radio. Hat auch keine Antenne oder so, sieht einfach ganz normal aus wie ein Radio. Sag doch mal ganz kurz, was ist das Besondere daran, und dann zeigen wir mal, was Webradio so machen kann.
Also das ist wirklich ein reines Internetradio, das hat keinerlei Empfangsmöglichkeiten mehr für analogen Rundfunk, auch nicht für den digitalen Standard DAB. Das ist ein wirklich reines Internetradio und es kommt ins Internet entweder über das drahtlose WLAN, das ich zu Hause haben könnte, oder wenn ich das nicht habe, kann ich hier hinten einfach ein Netzwerkkabel reinstecken und kann das dann ins Internet bringen. Genau.
So, mach doch mal an, zeig doch mal, was da so dann in meine Wohnung, in mein Wohnzimmer, in meine Küche strömt.
Ja, dann mache ich das einfach mal an. Dazu gehe ich auf die Menütaste, das ist die obere von den beiden, und kann hier sagen, ich möchte gern...
Du bewegst jetzt so ein kleines Drehrad und auf dem Display bewegt sich, wie man das von vielen digitalen Geräten kennt, so ein kleiner Balken von oben nach unten, und du kannst dann was auswählen.
Ich gehe nochmal ganz zurück ins Startmenü und dort habe ich einmal die Favorites, wie wir die anpassen, das zeigen wir dann gleich, später. Genau. Und dann habe ich den Punkt Internetradio, dann habe ich Mediaserver, dann habe ich den Punkt Extras und ganz unten die Einstellung.
Ja, geh mal ins Internetradio.
Oder? So, jetzt gehe ich mal ins Internetradio. So, dann sagt er einmal kurz Please Wait, weil er die Liste kurz reinlädt.
Okay.
Dann sage ich Deutschland, weil da sind wir ja im Moment.
Und also
dann
er lädt die Liste der zur Verfügung stehenden Stationen.
Genau, oder die Angebote. Sind zum Teil nach Ländern geordnet, sind zum Teil nach Genres geordnet. Okay. Da bin ich jetzt drin. Und ich gehe runter zum Thema News. Klickt dort wieder einmal und er lädt mir die gesamte Liste derer Sender, die irgendwie als Nachrichtenkanäle gekennzeichnet wurden von den Programmverantwortlichen. Ich habe dann hier den Deutschlandfunk, klickt noch einmal auf das Rad drauf und jetzt lädt er, ich mache ein bisschen lauter.
Gab es natürlich ein gewisses Interesse aus apologetischer
Hinsicht. Ja, das ist also der herkömmliche Deutschlandfunk, so wie auch über UKW zu empfangen wäre.
Genau.
Klingt im Moment ein bisschen blechern, das liegt an dem Lautsprecher. Auf der Rückseite gibt es aber auch die Möglichkeit, über Cinch die Anlage dran anzuschließen oder Aktivlautsprecher oder über den Kopfhörerausgang. Und darüber kriege ich dann auch eine super Tonqualität hin.
Gut, jetzt gibt es ja eine ganze Menge von Angeboten im Netz. Es kam auch eine E-Mail von einem Hörer, der fragte, okay, ich nutze so ein Internetradio.
Ja.
Potenziell gibt es ja solche Sender aus Afrika, aus Asien, aus der ganzen Welt kann ich Radiosender privater, kommerzieller Art, wie auch immer, tausende Sender empfangen. Und da kam die Frage, wenn das jetzt nicht vorinstalliert ist, dieser Sender, wie passe ich den an? Wie kann ich meine Lieblingssender auf dieses Radio bringen?
Gut, es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal kann er an die verantwortliche Firma, die diese Datenbanken pflegt für die Internetradiohersteller, kann er anschreiben, kann sagen, hey, ich habe hier einen tollen Sender gefunden, den hätte ich gerne hier auch ganz normal in meinem Menü mit drin. Und dann wird das entsprechend umgesetzt oder auch nicht. Da hat man nicht allzu viele Möglichkeiten. Aber es gibt auch noch eine zweite Möglichkeit. Und die möchten wir euch jetzt hier einmal zeigen.
Genau, ich rufe jetzt quasi auf einem Computer, der sich im selben Netzwerk befindet wie das Radio, eine lokale IP-Adresse auf. Das haben wir jetzt hier mal gemacht. Das sehen wir jetzt auf dem Rechner.
Genau, und hier haben wir jetzt die Konfigurationsoberfläche für dieses Internetradio. Klar, wenn es mit dem Netzwerk verbunden ist, dann kann man da auch so einen kleinen Webserver integrieren.
Genau. Und wir gucken jetzt quasi auf das Radio mit unserem kleinen Notebook, was wir hier aufgestellt haben. Und dann kann ich hier draufklicken, meine Favoriten. Und dann sehe ich hier schon diverse Favoriten, die installiert sind.
Ja.
Ne? Hardbase FM oder Fritz FM oder Motor FM.
Ja, die haben wir vorhin einfach mal zum Testen hinzugefügt. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, was muss ich machen, um dann einen neuen Sender genau. hinzuzufügen. Dafür waren wir als allererstes auf der Webseite des Senders und haben dort geklickt auf den Link Livestream im MP3-Format. Daraufhin wurde uns eine Datei geliefert, das ist eine M3U gewesen. Die M3U, das ist so ein Container, das ist einfach nur eine Textdatei.
Kann man öffnen, genau.
Und die enthält so die Playlist, also die Abspielliste. Und in dieser Abspielliste, da steht dann der entsprechende Link zu dem wirklichen Stream.
Genau.
Achso, den hast du gerade schon rausgeholt, genau. Und dann tragen wir hier im zweiten Feld unter Adresse den Link ein. Vorne schreiben wir dann einfach rein DLF, da haben wir den Link auch her.
Genau, und dann kann man das hier abspeichern mit dem Klick auf die Diskette. So, und dann haben wir jetzt quasi diesen Sender zugefügt und den könntest du jetzt auf dem Radio quasi wieder dir anschauen.
Dazu.
Achso. Genau, ich wollte nochmal zu einem ganz anderen Thema kommen. Also so fügt man sozusagen Sender zu diesem stationären hinzu. Jetzt ist es aber auch so, wir haben Anfang der Woche ein Autoradio vorgestellt, was Internetzugang hat und auch dann entsprechend, wie hier eben auch, weltweit alle Sender empfangen kann, die im Internet zur Verfügung stehen. Ein großes Problem war ja immer, wenn ich mobil unterwegs bin, dann brauche ich irgendwie mobilen Internetzugang. Der war sehr teuer in der Regel. Wenn ich dann dauernd 2-3 Stunden Radio höre, dann war das eine sehr kostspielige Angelegenheit. Genau. Wie ist das jetzt? Wie ist das heute?
Grundsätzlich gesehen ist das heute leider immer noch so, aber es fängt an, sich zu ändern. Es gibt ein paar Projekte, die versuchen oder die testen, wie man bandbreiteneffizienter den Ton zum Hörer bringen kann. Dazu wird ein Codec benutzt, ein halbwegs neuer, so neu ist er nun auch wieder nicht. Und zwar ist das der Codec AAC, ist das Format, oder AAC Plus. AAC als auch AAC Plus zeichnen sich dadurch aus, dass sie bei einer vergleichbaren oder besseren Tonqualität als MP3 eine deutlich geringere oder Übertragungsgröße haben. Also man spricht so ungefähr bei gleicher Qualität die halbe Dateigröße oder die halbe übertragene Datenmenge. Das heißt, das bringt gleich zwei Vorteile mit. Einmal für den Sender, weil er spart die Bandbreite und die ist richtig, richtig teuer für die Sender.
Er muss weniger Daten ausliefern mit selber Klangqualität.
Oder er kann mehr Hörer bedienen, was ja auch schön ist.
Und wie ist das für den Empfänger, für mich?
Für den Empfänger ist es natürlich deswegen schön, weil er kann erstens über schmalere Leitungen diesen Ton empfangen und zum Zweiten, wenn er es mobil macht, spart er die übertragenen Daten. Dadurch kann er mehr übertragen. Wir haben ja im Moment meist diese 5-Gigabyte-Grenze und so kann er wahrscheinlich wirklich rund um die Uhr hören.
Zeig uns doch mal zum Abschluss sowas. Du hast jetzt ein Mobilgerät dabei,
genau,
glaube ich. Das ist ein relativ normales, jetzt nicht Besonderes, ne?
Das ist ein Handy, das ist knapp 1,5 Jahre alt, also das ist durchaus noch normal aktuell. Da schalte ich einfach meinen Webbrowser an. So, da meldet er sich. Ich habe das schon mal vorbereitet und habe vorhin in den Lesezeichen die Adresse von einer Seite gespeichert, auf der ich entsprechende Sachen abrufen kann, entsprechende Streams. Der Vorteil ist auch, diese Streams sind...
Ja, spiel mal vor, wir wollen das jetzt
gut,
einfach mal
ich
hören.
Ich spiele sie einfach mal vor. Ich habe einfach hier irgendeinen jetzt ausgewählt. Jetzt sagt er mir, Verbindung wird hergestellt, Daten werden geladen.
Ja.
Jetzt hackt er ganz kurz, muss nachladen, den Puffer füllen und los geht's.
Aber wir hören das. Das ist jetzt klingt.
Genau.
Ein bisschen stehen lassen. Also, klingt ein bisschen blechern, weil es aus dem Handy-Lautsprecher kommt, aber wenn man dann Hörer
mache ich ein Headset dran, passt das.
So, ne? Also das heißt, es gibt ja diverse Geräte. Das läuft jetzt auf einem ganz einfachen Gerät und auf diesen etwas neueren G1 oder iPhone oder
so. Läuft das sowieso. Die haben fast alle diesen Codec in Hardware oder Software implementiert. Da gibt es eigentlich keine großen Probleme mehr.
Eine Flatrate sollte man aber dennoch haben, damit die Kosten nicht aus dem Ruder laufen.
Genau.
Danke, vielen Dank, Jan Rehm.
Gern geschehen.
Und wir freuen uns jetzt auf unseren nächsten Studiogast. Und zwar, die Tür öffnet sich gerade, sie tritt hinein mit ihrem eigenen Mikrofon. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Cornelia Heidenreich, Sie sind von German Watch. Und zwar sind Sie das muss ich jetzt tatsächlich ablesen, Referentin für Unternehmensverantwortung.
Ja.
German Watch ist eine sogenannte NGO, also eine Nichtregierungsorganisation. Und mit dem Ziel, beziehungsweise German Watch hat im Blick so einen Ausgleich zwischen Nord-Süd, zwischen, ich sag mal, Entwicklungsländern und Industrienationen. Und sie haben vor geraumer Zeit eine Aktion gestartet, die sich nennt Make IT Fair. Make it Fair könnte man das auch lesen, ist aber nicht Sinn und Zweck der Aktion. Sie waren hier auch auf der CeBIT, haben ausgestellt und haben informiert. Vielleicht verraten Sie uns zu Beginn einige Fakten zu dieser Aktion Make IT Fair. Was steckt dahinter? Was wollen Sie damit erreichen?
Make IT Fair ist eine Kampagne, die wir zusammen auch mit Partnern aus anderen europäischen Ländern durchführen, Und uns geht es darum, ja, die gesamte Wertschöpfungskette der IT-Industrie, das fängt an bei den Rohstoffen, geht über die Herstellung bis zur Verschrottung, die fair und grün zu gestalten. Und ja, wir setzen uns dafür ein, weil sie bisher noch nicht fair ist und da noch eine Menge passieren muss.
Dann lassen Sie uns doch mal gleich mit den Rohstoffen beginnen. Wir haben da einige Bilder zusammengestellt, wo wir dann ein bisschen schauen und beschreiben können, was das bedeutet. Rohstoffe. Es gibt also etwa 30 verschiedene Metalle, die gebraucht werden, wenn man, je nachdem, was man für ein elektronisches Gerät herstellt. Darunter sind Rohstoffe, die sehr knapp sind. Ein ganz bekanntes Beispiel davon ist Coltan, ein Roherz, eine sehr knappe Ressource. Und wir sehen jetzt auf unserem Bildschirm eine, ja, was ist das, eine Grube?
Ja, das ist ein Bergbau, ein Tagebau in Indonesien, wo Zinn abgebaut wird. Zinn ist eines der Rohstoffe, was in vielen Elektronikprodukten oder eigentlich in allen Produkten verarbeitet wird. Und insgesamt 35% der weltweiten Zinnproduktion landet in IT-Produkten. Und die Nachfrage ist in den letzten Jahren sehr stark gestiegen und ja, führt in Entwicklungsländern, wo größtenteils dieser Rohstoff abgebaut wird, zu enormen Auswirkungen auf die Umwelt und auf die Menschen.
Was heißt das konkret, enorme Auswirkungen?
Also in Indonesien zum Beispiel haben wir ja gerade gesehen, da werden eigentlich Mondlandschaften hinterlassen und niemand kümmert sich mehr darum, das dann irgendwie wieder aufzubereiten. Und die Menschen, die dort arbeiten, haben auch sehr enorme Arbeitsbedingungen, also dass sie auch lange Stunden da arbeiten und halt mitunter mit bloßen Händen da tätig sind.
Wir hatten gerade wieder im Bild, vermutlich auch ein Bild aus Indonesien, ein Mann im Bild stand, sehr ärmlich gekleidet und im Hintergrund, also ja, wie Sie sagten, eine Mondlandschaft, wo nur noch Steine grau in grau zu sehen ist.
Ein anderes Problem hier im Kobaltabbau im Kongo ist Kinderarbeit. Da sind ungefähr 50.000 Kinder beschäftigt, die Kobalt abbauen, das dann in den Akkus von Handys und Laptops landet. Darüber hinaus gibt es dort auch eine Menge Umweltprobleme, dass Flüsse verschmutzt sind und der Boden verseucht ist. Aber Kinderarbeit ist hier das größte Problem.
Sie sind jetzt schon übergegangen zu den Produktionsverhältnissen, die für die Menschen in diesen Entwicklungsländern teilweise wirklich dramatisch sind. Das fängt an bei den Arbeitszeiten, dass es da keine geregelte Arbeitszeiten wie bei uns gibt, 38,5-Stunden-Woche. Können diese Menschen nur von träumen? Was sind weitere Probleme?
Weitere Probleme sind, dass die Löhne sehr niedrig sind. Das führt dann oft auch dazu, dass dann halt die Arbeitszeiten noch mal höher sind, weil die Menschen sich auch gezwungen sehen, länger zu arbeiten, um mindestens ihr Auskommen zu finden. Dann ist ein großes Problem auch die Chemie, die da eingesetzt wird. Also da sind die Arbeiterinnen bestimmten giftigen Substanzen und Dämpfen ausgesetzt. Und manchmal ist die Schutzkleidung nicht ausreichend. Oder sie müssen so schnell arbeiten, dass sie die lieber nicht anlegen, weil sie sonst ihre Quote nicht schaffen. Und dann wird ihnen was vom Lohn abgezogen, weil sie halt nicht schnell genug waren.
Also eine ganze Reihe von Problemen für die Umwelt auf der einen Seite, für die Menschen, die vor Ort dafür sorgen, dass diese Materialien zu uns gelangen, damit wir all diese wunderbaren Handys, Spielekonsolen und Rechner nutzen können. Nun sprechen Sie die Firmen ja auch an. Sie wollen ja gerade auch in Ihrer Funktion, dass die Firmen da Verantwortung zeigen, Verantwortung übernehmen. Ich nehme an, das ist ein hartes Geschäft. Oder ist das einfach? Stoßen Sie da auf offene Ohren?
Also es ist nicht einfach, aber die Unternehmen sind schon auch offen für Gespräche, insbesondere die Unternehmen, die halt direkt auch am Verbrauchermarkt aktiv sind. Und da sehen wir schon auch, dass es Bewegung gibt. Also wenn wir einen neuen Bericht rausgeben, dann kriegen wir da auch Kommentare von den Unternehmen im Vorfeld. Wir schicken denen die Berichte im Vorfeld zu und merken auch, dass es Bewegung gibt. Also beim Rohstoffabbau zum Beispiel vor 2 Jahren haben Unternehmen noch gar keine Verantwortung dafür übernommen, außer vielleicht für Coltan, eins von 30 Metallen. Und inzwischen ist man dabei, auch bei mehr und mehr Unternehmen das mal zurückzuverfolgen, wo kommen die Metalle her und sich dafür bessere Bedingungen einzusetzen. Das braucht Öffentlichkeitsarbeit von unserer Seite, das braucht auch die Unterstützung von Verbrauchern, die vielleicht eine E-Mail schicken an das Unternehmen. Aber das braucht insgesamt noch einen langen Atem, dass wirklich sich was verändert.
Nun hat man ja immer gerne so, ich sag mal, Top-5-Hitlisten im positiven wie im negativen Sinne. Bei welchen Unternehmen haben Sie denn das Gefühl, ja, da kommen wir weiter, die engagieren sich und die wollen auch tatsächlich ihren Teil dazu beitragen?
Beim Beispiel Rohstoffabbau haben wir gerade in dieser Woche ein Update veröffentlicht. Da ging es eben um die Verantwortung der Unternehmen für ihre Rohstoffe. Und da sehen wir als Vorreiter, auch wenn noch da selbst auch dort noch genug zu tun ist. Aber da sehen wir, dass zum Beispiel HP und Sony Ericsson da schon mehr tun als andere. Zum Beispiel Microsoft hat uns bisher noch nie geantwortet auf unsere Fragen. Also da gibt es schon Unterschiede.
Eine ganze Reihe von Dingen, die noch zu tun sind. Wer sich informieren will, kann das natürlich auch im Internet, germanwatch.org. Vielen Dank, Frau Heidenreich, dass Sie da waren.
Ja, Dankeschön.
Ja, und jetzt haben wir jemanden, der sich mit Green IT schon zu einem Zeitpunkt beschäftigt hat, als das selbst für Engländer noch ein Fremdwort war, glaube ich. 2004 haben Sie Ihren Verein gegründet. Herzlich willkommen bei uns im Messestudio in Halle 17, Herr Dr. Bernd Gründel aus Berlin. Sie sind Vorsitzender des Vereins Reuse Computer e.V., richtig? Und sagen Sie mal, Verein hat immer ein Ziel, das muss immer in der Satzung drinstehen. Was steht bei Ihnen? Was ist das Ziel von
Reuse Computer? In der Satzung steht, dass wir als Reuse Computer Verein Öffentlichkeit schaffen, um dafür zu sorgen, dass die Computer nicht mehr nach 2 oder 3 Jahren einfach verschrottet werden, sondern möglichst weiter genutzt werden, sodass man sie weiter verwenden kann im Sinne der Umwelt und im Sinne des eigenen Geldbeutels natürlich auch.
Also es gibt natürlich Firmen, die benutzen Computer. Es gibt aber auch zum Beispiel, das fand ich ganz interessant, viele Computer, die hier selbst auf der CeBIT rumstehen, die gehören ja nicht zu den Ständen, sondern die sind gemietet, glaube ich. Die sind geleast von Firmen. So, was machen Sie mit solchen Computern, wenn die dann in einer Firma nach 1, 2, 3 Jahren ausrangiert werden?
Ja, also es gibt große Firmen, die diese Computer wiederherstellen. Refurbischen nennt man das.
Also
im Neudeutsch aufmöbeln, ja. Und diese Computer sind dann vom Ansehen her zwar vielleicht ein bisschen mit Gebrauchsspuren versehen, aber intern technisch sind sie auf dem neuesten Stand, beziehungsweise auf dem Stand, den sie hatten, als sie das Werk verlassen haben.
Okay, und wo kommen Sie da ins Spiel?
Wir kommen ins Spiel in dem Moment, dass wir den Leuten sagen, wenn ihr einen neuen Computer braucht, dann fragt euch erstmal warum, wozu. Vielleicht ist die Software nur schlecht programmiert oder euer Computer ist zu voll. Schaut erstmal, ob ihr den weiter nutzen könnt. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, muss es ein neuer sein? Möglicherweise ist das ja sinnvoll. Möglicherweise tut es aber auch ein guter Gebrauchter. Das ist ja auf dem Automarkt ja auch nicht anders.
Und Sie verhindern also, dass Computer, obwohl sie noch die meisten Arbeiten tun, die man so von ihnen gewöhnlicherweise verlangt, einfach auf den Müll geworfen werden mit den ganzen Problemen, von denen wir eben gehört haben. Was kostet denn so ein Computer? Also man kriegt ja heute schon für 500-600 Euro im Laden einen sehr leistungsstarken Rechner.
Ja, das ist richtig. Sie können damit rechnen, dass Sie mindestens 1/3, wenn nicht gar 2/3 einsparen können, wenn Sie ein gebrauchtes Gerät kaufen, je nachdem, was das für ein Gerät ist. Man muss aber immer daran denken, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen kann. Das heißt, die Computer, die in Massen auf den Gebrauchtmarkt kommen, das sind oftmals Computer, die in Firmen gelaufen sind, die also sehr gut in Schuss sind, wo die Komponenten zusammenpassen. Und bei End-User-Geräten sieht es etwas anders aus. Die sind oftmals nicht die unterliegen den großen Preiskampf. Und da kann es schon passieren, dass die Komponenten nicht so zueinander passen. Das heißt also, sagen wir mal so, Sie müssen natürlich dann die Technik vergleichen, die auf dem Gebrauchtmarkt auch vergleichbar ist.
Also Sie sagen, 1/3 könnte man ungefähr sparen, wenn man da nicht Äpfel mit Birnen vergleicht.
Genau.
Sie machen das jetzt seit 2004. Mhm. Jetzt kommt auch nicht zuletzt zur CeBIT oder nicht erst mit der CeBIT dieses Green IT auf. Spüren Sie da Veränderungen? Wächst der Markt? Steigt die Nachfrage nach gebrauchten Computern? Ist das, sagen die Firmen, hey komm, wir schmeißen sie nicht weg, sondern nutzen sie länger? Spüren Sie da Veränderungen?
Ja, also die Firmen lassen die Computer länger laufen. Das spüren wir sehr deutlich. Es kommt nicht mehr so viel auf den Markt. Das ist Punkt 1. Punkt 2, die Nachfrage steigt. Insbesondere denken Sie an die vielen Non-Profit-Organisationen, die ganzen Arbeitsloseninitiativen zum Beispiel. Die brauchen Computer, ganz einfach, um ihre Abrechnung zu machen, um ihr normales Geschäft zu machen. Und die brauchen natürlich auch Computer, die nicht so teuer sind und die sich gerade noch leisten können, gerade auch im Projekt mit drin sind im Budget.
Vor allen Dingen wollen die keine Videos schneiden und Videos kodieren, sondern die wollen E-Mails schreiben, ein bisschen ein paar Briefe tippen. Ja. Und dafür tut dann auch so ein 2, 3 Jahre alter Computer ganz locker sein Werk.
2, 3 Jahre alt, das würde bedeuten Pentium 4, etwa 2 bis 3 Gigahertz Rechner. Ja. Das ist also total völlig ausreichend für alle Büroanwendungen.
Und Sie haben es schon erwähnt, wer sind Ihre Kunden? So nicht Regierungsorganisationen, soziale Vereine, kommen auch Privatmenschen zu Ihnen?
Privatmenschen in wachsendem Maße. es gibt da einen gesunden Konservatismus, kann man sagen. Warum denn jetzt schon wieder einen neuen Computer? Der alte ist doch noch gut.
Was heißt in wachsendem Maße? Kann man das in Zahlen ausdrücken?
Nein, das kann man leider nicht in Zahlen ausdrücken. Aber sehen Sie sich eBay an. Das wächst und gedeiht nach wie vor. Und eBay würde es gar nicht geben, wenn es nicht gebrauchte Technik gäbe. Insofern kann man schon an dem Wachstum von eBay nachvollziehen, dass also im Privatmarkt das so ist. Es ist auch so gelaufen, auch ohne uns, das muss ich natürlich der Ehrlichkeit halber sagen. Aber wir merken das schon.
Jetzt haben wir ja hier auch im Rahmen unserer Sendung viel darüber berichtet, dass die Preise für gerade für kleine Notebooks, für Netbooks stark fallen. Man kriegt für 300-400 Euro wirklich zeitgemäße Rechentechnik. Schlägt das bei Ihnen auf die Nachfrage? Sagen die Leute, also wenn ich dann für 300-400 Euro so ein wirklich zeitgemäßes Netbook bekomme, warum soll ich dann 300 Euro für einen 4 Jahre alten PC ausgeben?
Das schlägt sich noch nicht ganz so wider. Weil wenn ich gebrauchte Technik kaufe, dann weiß ich, was ich habe. In den meisten Fällen kann ich mir das vorstellen. Die Netbooks und die Nettops, also die PCs, die daraus resultieren, sind so lange noch nicht im Geschäft. Das heißt, es gibt keine Erfahrungswerte, also auch bei uns noch nicht, was diese Geräte können im Alltagseinsatz. Was passiert, wenn die 2 Jahre laufen, zum Beispiel? Und insofern sehe ich das eher verhalten. Im Übrigen, jeder, der einen Nettop hat, hat sicherlich zu Hause noch einen PC. Also ich glaube nicht, dass das Netbook das einzige ist und den PC verdrängt.
Sie haben uns noch was mitgebracht, das vielleicht noch zum Abschluss. Sie haben selber quasi ein wiederverwertetes Handy uns mitgebracht. Womit hat es sich aufgelegt? Was ist das und wieso haben Sie sich so ein altes, ich würde mal schätzen, 6-7 Jahre altes Handy gekauft?
Also das hat damit zu tun, als ich mein Auto neu gekauft habe, habe ich eine Freisprecheinrichtung für eben dieses Handy installiert, fest installiert im Auto. Und das Handy ging kaputt, das zweite Handy ging jetzt auch kaputt. Und das Problem wäre gewesen, es gibt diese Freisprecheinrichtungen nicht mehr. Ich kann also da kein anderes Handy einbauen. Und jetzt war die Frage, kaufe ich mir genauso ein Handy oder reiße ich die Freisprecheinrichtung raus und nehme meinetwegen eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung.
Und Sie haben sich dafür entschieden, ein aufgemöbeltes Handy zu kaufen?
Richtig.
Das haben Sie aus England?
Das ist ein englischer Hersteller, hat auch hier in Köln wohl einen Vertrieb in Deutschland. Und der, Sie sehen, das ist wie aus dem Werk frisch gemacht.
Was hat das gekostet?
Das hat, das war ein Messepreis, sagen wir mal 30 Euro. Das war natürlich dann für mich ein Schnäppchen, da habe ich nicht mehr lange überlegt.
Billiger als eine neue Freisprechanlage. Ganz herzlichen Dank, Bernd Gründel von Reuse Computer e.V. aus Berlin, dass Sie zu uns ins Messestudio gekommen sind. Sie hören die DLF-CeBIT-Show live von der immer noch größten Computermesse der Welt, live aus der Halle 17, live aus unserem Messestudio. Und da steht schon unser geschätzter und lieber Kollege Peter wieder neben uns.
Genau. Ja, hallo liebe Kollegen.
Schönen guten Abend, Peter Welchering. Und zwar, wir bleiben beim Thema Green IT. Das war ja hier auf der Messe auch ein wesentliches Thema. Es gab eine Halle dazu, wo sich damit beschäftigt worden ist. Wir haben gerade einzelne Aspekte gehört aus dieser Green IT, dieser grünen Informationstechnologie. Nun stellt sich mir aber die Frage, worum geht es eigentlich genau bei Green IT?
Also in erster Linie geht es der Industrie und den professionellen Anwendern ganz klar um Kosteneinsparungen und um nichts anderes. Wie gesagt, in erster Linie. Daran hängen natürlich noch ein paar andere Gründe. Wenn ich Kosten einspare, dann verbrauche ich unter Umständen weniger Strom, weil ich auch Strom spare. Dadurch kann ich dann umweltschonender arbeiten und dadurch stoße ich mit einem Rechenzentrum unter Umständen eben auch weniger CO2 aus. Der zweite Grund, der so allmählich dazukommt, der zweite Trend, der sich anbahnt, ist, dass neben dieser bisherigen Kosteneinsparung und neben dem umweltschonenden Umgang durch Green IT-Methoden auch der Bereich fairer Handel der Informationstechnologie eine Rolle spielt. Vor allen Dingen aus dem Kongo kommen da ja große Probleme zu uns, beispielsweise der Umgang eben mit Coltan. Coltan wird da abgebaut, aber es führt auch zu Bürgerkriegen und es sterben Menschen für den Besitz von diesem Coltan. Und das führt dazu, dass insgesamt das Bewusstsein derjenigen Leute, die sich mit Green IT beschäftigen, sich so ein bisschen erweitert hat, auch um diesen Bereich von Fair Trade, fairer Informationstechnologie.
Nun habe ich zwar gerade gesagt, das war hier auch ein Thema, aber ordne für uns bitte nochmal ein, wie wichtig dieses Thema Green IT hier auf der CeBIT war.
Ja, wenn man da mal ein Jahr zurückschaut, im vergangenen Jahr hatten wir das Green IT Village auf der Hannover Messe hier auf der CeBIT. In diesem Jahr hatten wir die Green Green IT World, also vom Dorf zur Welt, da ist es schon mächtig wichtiger geworden. Vor einem Jahr hatten wir in erster Linie, das wurde auch im Nachhinein kritisiert, mit Ankündigungen zu tun. In diesem Jahr haben wir konkrete Konzepte gesehen, etwa Virtualisierungskonzepte. Also wenn beispielsweise in einem Rechenzentrum verschiedene Rechner laufen und all diese Rechner, sagen wir mal 2 Dutzend, sind nur zu 20% ausgelastet, dann kann man die zusammenfassen und 3 Rechner laufen dann eben auf Volllast, aber das verbraucht weniger Strom, als wenn 3 Dutzend eben mit 20% laufen. Oder ein anderer Aspekt, wie kann ich beispielsweise es hinbekommen, dass ich konkret Energie einspare, indem ich etwa eine andere Verschaltung habe. Oder ein Aspekt, die Abwärme zu nutzen, etwa von einem Rechenzentrum. So ein Rechenzentrum erzeugt unglaublich viel Wärme und damit können dann Büros oder Wohnungen geheizt werden. Dritter Aspekt, neue Werkstoffe, auch das wurde hier diskutiert. Hafnium beispielsweise ist so ein Werkstoff. Wir werden demnächst Metallchips haben. Metall löst teilweise das Silikon ab und das Silizium. Und wenn wir diese Metallchips haben, dann haben wir auch weniger Leckströme. Das heißt, die Chips können dann auch mit weniger Strom, weil sie einfach weniger Strom verlieren, arbeiten.
Du hast eben dieses Stichwort angesprochen, Fair Trade. Das bedeutet für mich, dass ich als Verbraucher auch gucken kann, hey, ich suche jetzt was Stromsparendes, ich suche was vielleicht fair Hergestelltes. Gibt es da schon Label, wonach ich suchen kann? Zeichen, die mir auf dem Produkt zeigen, hey, das kannst du da kannst du zugreifen wie beim Kaffee oder so?
Also zum Fairtrade gibt es für die IT-Branche noch kein eigenes Zeichen. Ansonsten gibt es in Europa 17 verschiedene Ökosiegel, an denen kann man sich orientieren, wobei man da auch genau gucken muss, was sagt dieses Ökosiegel wirklich aus. Die Evaluierungen, die dahinter stecken, sind sehr, sehr unterschiedlich. Wem man vertrauen kann, das ist natürlich dann der blaue Engel. Auch damit sind einige PCs oder Laptops schon ausgezeichnet. Und man kann natürlich dann auch dem europäischen Pendant, nämlich der Marguerite, vertrauen. Das sind, glaube ich, auf jeden Fall ganz gute Empfehlungen. Da liegt man dann, was zumindest die Ökobilanz der PCs oder Laptops angeht oder der IT generell, auf der richtigen Seite.
Also theoretisch könnte man etwas nachverfolgen, ob dieses Gerät IT-grün ist, IT-freundlich ist, sagen wir mal so. Aber sind denn die Endkonsumenten auch daran interessiert?
Da haben wir gerade so einen Prozess der Bewusstseinsbildung. Also es ist noch nicht so ganz angekommen beim Konsumenten, aber man sieht, es kommt gerade an. Und die Diskussion darum, wie umweltschädlich wurde es denn hergestellt, wurden beispielsweise dann auch die Laptops in Kinderarbeit irgendwo montiert, die kommt gerade und die beginnt. Und ich denke, da werden wir in einem Jahr sehr viel intensiver drüber reden und drüber sprechen, als wir das heute auf dieser CeBIT getan haben.
Du hast den Businessbereich ja eben gerade schon am Rande gestreift angesprochen. Ist das ein wichtiges Thema im Businessbereich oder ist es da so ähnlich wie im Endkonsumentenbereich?
Also der Fairtrade ist in bestimmten Teilen des Business ein sehr wichtiges Thema, weil die Firmen sich als, das heißt Neudeutsch Corporate Citizen begreifen, also als Bürger innerhalb einer Zivilgesellschaft und dann eben auch zeigen möchten, wir wollen uns hier auch wirklich als gute Bürger in dieser Zivilgesellschaft verhalten. Das ist ein Imagefaktor. Der zweite Bereich, da geht es um die Kosteneinsparung. Green IT ist da ganz klar einfach eine Möglichkeit, ein Mittel, um Kosten zu sparen. Und da wollen die Anwender, also diejenigen, die entweder Rechenzentren betreiben oder die eine ganze Unternehmensstruktur haben, von den Lösungsanbietern, sprich von den Herstellern, deshalb Green IT haben, weil sie eben Strom und Kosten sparen wollen.
Ganz kurz zum Schluss für diesen Themenblock von dir vielleicht eine persönliche Einschätzung. Wie wird sich das weiterentwickeln? Werden wir da einen Boom entleben?
Bei einem Boom, da wäre ich vorsichtig. Wir werden auf jeden Fall dieses Thema noch als wichtiges Thema erleben. Und ich denke auch, diese Ausweitung um die faire Informationstechnologie, die wird in den nächsten Jahren noch sehr viel wichtiger werden und auch intensiver diskutiert werden.
Dankeschön, Peter Wächering, mit einer Einschätzung darüber, welche Bedeutung die Green IT in Zukunft haben wird und jetzt schon hat. So, und jetzt kommen wir zu meiner persönlichen Lieblingsrubrik. Philipp, jetzt bist du dran und zwar zum Thema, wir waren unterwegs und haben wieder etwas mitgebracht.
Der Gadget-Guru, genau. Also, wir haben wieder etwas gefunden und zwar ist das eine ganz, ja, fast schon ein bisschen anachronistische Installation, die wir hier haben. Das ist einmal, ich weiß nicht, für diejenigen, die es nicht mehr kennen, ein Kompaktkassettenabspielgerät. Es gab vor, weiß ich nicht, Jahrhunderten mal ein Medium, tonbandartig, das Musik aufnehmen konnte.
Du darfst einige, es ruhig beim Namen nennen.
Ja, tut mich weh. Ein Kassettenabspielgerät. Ich würde es mal so vorsichtig formulieren. Und einige von Ihnen, die Älteren unter uns, unter Ihnen, werden vielleicht noch einige Exemplare davon zu Hause rumliegen haben und sich, wenn Sie denn noch wissen, was drauf ist oder beziehungsweise was man damit machen kann, fragen, ja, wie kann ich das dann auch im digitalen Zeitalter weiter nutzen? Und da haben wir hier dieses kleine Gerät gefunden. Das ist letztlich ein kleiner Audio, digital analog Wander, kleine Soundkarte und die kann ich ich habe es ausprobiert, in einen PC und in einen Mac stecken. Ich kann das hier mal kurz demonstrieren. Ich habe hier mir ein Apple MacBook stehen. Da kann man das einfach reinstecken. Man muss keinen Treiber installieren. Und dann taucht dann irgendwie diese Soundkarte auch bei Apple in der Systemsteuerung auf. Ich gucke das gerade mal hier, ob ich die hier noch irgendwo habe. Beim Windows-Rechner funktioniert das auch problemlos. Ich zeige das hier mal bei Mac. Da gibt es hier Tonausgabe. Da haben wir es, also USB Plug-and-Play Audio Device. Das funktioniert also ohne Treiberinstallation. Ja, und dann kann ich das hier in den Kopfhörerausgang stecken, eine Kassette reinstecken und dann gibt es noch einen kleinen Witz. Es hat zwei Abspielgeschwindigkeiten, einmal für eine normale Kompaktkassette und einmal für diese kleinen Kassetten, die in Diktiergeräten drin steckten. Ja, und so kann ich dann das wandeln von analoger Kassette auf digital. Wir haben es jetzt nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, ob dieser Wandler hier auch was taugt, aber ja, Versuch wert, nettes Gerät. So, und für alle, die jetzt noch mal wissen wollen, was sie hier eigentlich hören. Das ist die DLF CeBIT Show live von der Messe. Zu sehen im Internet ist ein Video, cebit.deradio.de. Dort finden sich auch die Links zu den Audio-Streams. Es gibt das Video und nochmal der Aufruf, bitte rufen Sie doch an. Skype, Videotelefon, dlf.cebit.show. Dann schalten Sie hier von der Regie auf unser Monitor, können Fragen und Anregungen loswerden.
Und wir haben jetzt heute wieder einmal unseren Videoreporter losgeschickt. Der hat sich durch die verschiedenen Hallen geschlichen und tauchte dann in einer Halle ein und unter, möchte man gern sagen, die den Namen, die das Stichwort Case Modding trägt. Und dort befanden sich eine ganze Reihe von Jugendlichen, die sich durch die Gänge drängelten und guckten auf der Suche nach der coolsten und hipsten Technik, nach den besten Spielen und weiteres dazu von Wolfgang Mölke.
Ich heiße Gabriel Zeus und ich werde euch jetzt ein bisschen erzählen, wie das beim Modding abläuft. Das, was ihr hier seht, ist ein gemoddetes Notebook und an diesem Stand gibt es mehrere Mods, das sind 5 genau. Und jeder Mod ist ein komplettes Unikat, ein Komplettrechner, den es nur ein einziges Mal gibt. Das sind Seriencomputer, die von bestimmten Leuten nach ihren Wünschen umgebaut wurden. Und hier sehen wir zum Beispiel, dass man Dinge aufbringen kann oder dass man Lackierungen aufbringen kann. Und dann gibt es auch extremere Umbauten, die dann bis hin zu Veränderungen vom gesamten äußeren Gehäuse gehen. Hier sieht man auch, dass hier dieser Rückteil eingeschnitten wurde und das leuchtet dann vom Bildschirm noch etwas durch, sodass man auch so einen blau leuchtenden Vogel in diesem Fall hat. Modding heißt modifizieren und es geht eigentlich darum, seine individuellen Wünsche in einem Serienprodukt, wie es die Computer heutzutage sind, umzusetzen und sich da selbst drin zu zeigen.
Jetzt kommen wir zu einem ganz ausgefallenen Modell.
Genau, hier handelt es sich um einen Panzer, der an einem Computerspiel orientiert ist und die Basis ist wieder die gleiche, die Basis ist wieder das gleiche Notebook, aber hier haben sich die Macher, die Erbauer mehr dabei in der äußeren Form ausgespielt. Also hier ist es nicht nur die Lackierung oder Einschnitte, sondern hier ist man wirklich weit gegangen und hat das gesamte Gehäuse im Prinzip ausgetauscht und mit neuen Funktionen versehen. Das Ding ist fahrtüchtig und kann auch noch weiterhin, also klappt sich über Motoren auf und zu und hat weitere Funktionen. Es kann sich aufständern und auch so in eine Angriffsposition bringen, die auch aus diesem Computerspiel motiviert und daran inspiriert ist.
Wer baut so etwas?
Wer das baut, das ist eine gute Frage. Es sind meistens Privatleute, die einfach Spaß dran haben. Es gibt inzwischen auch einige Firmen, einige Unternehmen, die sich darin versuchen zu spezialisieren, aber eigentlich der Hauptteil sind immer noch einzelne Leute, die es als Hobby machen. Ähnlich wie Modellbauen von Eisenbahnen oder von Flugzeugmodellen oder Ähnlichem. Hier stehen wir jetzt vor dem nächsten Rechner. In dem sehen wir ein wunderbares Beispiel dafür, dass man auch bei fast oder bei sehr ähnlichen äußeren Ausmaßen das komplette Gehäuse neu bauen kann. Hier ist es geschehen mit Aluminiumplatten und diesen türkisfarbenen Plexiglasplatten, die danach noch lackiert wurden, damit man diesen schönen, dieses Gesamtfinish hat. Und hier kann man eben wahnsinnig viele Detailverliebtheit sehen, bis hin zum irgendwie Fingerprint-Reader, der wirklich eingelassen ist, damit er seine Funktion noch erfüllt und dem neu eingefassten Touchpad. Und ja, das sind in dem Rechner so einige Merkmale, auf die hier Wert gelegt wurde beim Umbau. An diesem Rechner sieht man noch ein relativ ähnliches Gehäuse, wie es ursprünglich in der Serie ausgeliefert wurde, aber man sieht zum Beispiel, oder man sieht es nicht mehr, hier gab es mal diesen Fingerprint-Reader und der ist in diesem Computer komplett gänzlich verschwunden und man sieht auch durch die neue Lackierung und durch den neuen Abschluss, dass man überhaupt nicht mehr sieht, dass dort mal etwas war. Also hier hat der Bauer sich dabei gedacht, dass er diesen wohl nicht mehr benötigt und deswegen gerne den aus dem Computer raustilgt, indem er ihn zuspachtelt und dann mit einer neuen Lackschicht das Ganze auch wieder zu einem Guss, dem Ganzen wieder zu einem Guss verhilft.
Der hat ja auch einen ganz interessanten Deckel offensichtlich.
Ja, der Deckel ist natürlich bei solchen Notebooks relativ häufig umgestaltetes Element. Hier sieht man so ein fast Tetris-ähnliches Muster und auch diese orange Beleuchtung wieder, die sich auch in der Tastatur, in der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur wiederfindet. Hier kommt ein Modell, wo der Erbauer mit Holz gearbeitet hat und wo es vor allem auch wieder um Schlitzungen ging, wie zum Beispiel das CD-Laufwerk, was keine Schublade mehr hat, sondern hier, wo man die CD einfach nur reinschiebt, die dann reingezogen wird. Und ist auch wieder ein Farbschema, mit dem gearbeitet wurde. Der Deckel hat auch wieder ein eingeschlossenes Logo von dem Besitzer, weil natürlich die Identifikation mit den Gerechnern ein wahnsinnig wichtiger Teil ist. Die meisten Leute wollen sich mit ihrem Computer identifizieren und bauen ihn deswegen um.
Alles, was cool, alles, was trendy ist, beim Case Modding war es zu sehen. Das war ein Stück von unserem Videoreporter Wolfgang Nölke.
Große Messen, die CeBIT ganz besonders, sind auch immer verbunden mit Schlagzeilen über Beschlagnahmung. Dabei geht es meistens um Produktpiraterie, um Markenrechtsverstöße. Auf der CeBIT ist das nicht anders. Und in Hannover auf der CeBIT zuständig ist dafür Zolloberinspektorin Kerstin Diekmann, jetzt hier bei uns im Studio. Frau Diekmann, Sie leiten das Zollamt Messe. Vielleicht sagen Sie mal ganz kurz, was machen Sie da? Was ist Ihr Job?
Also unsere Hauptaufgabe liegt darin, die Waren, die auf der Messe ausgestellt werden, können zoll- und einfuhrumsatzsteuerfrei ausgestellt werden. Wenn die zu uns kommen, werden sie zur vorübergehenden Verwendung abgefertigt und im Ausgang können sie dann wieder rausgehen und das Ganze geht, wie gesagt, zollfrei.
Also das heißt, die Aussteller, die hier ihre Ware in die EU nur reinbringen, um sie auf der Messe zu zeigen, die melden sich bei Ihnen?
Genau.
Und was passiert dann mit der Ware?
Wir machen einen sogenannten Verwendungsschein auf, für den wird natürlich auch Sicherheit hinterlegt und im Anschluss geht die Ware wieder raus, dann ist das Ganze erledigt oder wenn es verkauft worden ist, wird es halt verzollt und versteuert. Und ja.
Also das heißt, Sie listen auf, der Händler XY bringt die und die Ware mit hierher, schreiben das auf eine Liste drauf und verlangen dafür eine Kaution, sag ich mal, dass er sie hier einführt. Und wenn er das am Ende alles wieder vorlegt und sagt, guck da, ich habe nichts verkauft, ist alles gut. Und wenn er doch was verkauft hat, dann muss er entsprechend nochmal bezahlen, oder?
Genau, so vereinfacht kann man das darstellen.
Wie passiert denn das jetzt? Also Sie haben im letzten Jahr Dinge beschlagnahmt. Haben Sie in diesem Jahr Sachen beschlagnahmt?
In diesem Jahr haben wir keine Sachen beschlagnahmt.
Wie kommt das?
Es waren ja weniger Aussteller. Dann sind ja im letzten Jahr und auch im vorletzten Jahr diverse Beschlagnahmen gelaufen. Ich denke mal, das hat auch abgeschreckt. Und ja, wir haben halt immer Hinweise von den Rechteinhabern. Danach prüfen wir und wenn wir halt nichts finden, können wir auch nichts beschlagnahmen.
Wie geht denn das konkret vor sich? Also Sie haben Ihr Zollamt Messe, dann kommt die Messe, die Aussteller melden ihre Ware an. Wie kommen Sie auf die Idee, von diesen Massen, die hier ausgestellt werden, irgendwas zu überprüfen?
Ja, es gibt eine Zentralstelle gewerblicher Rechtsschutz, die gehört auch zum Zoll. Da können halt Inhaber von Patenten oder von Marken einen sogenannten Grenzbeschlagnahmeantrag stellen.
Das heißt, müssen Sie mal erklären, das ist ein sperriges Wort.
Das ist ein sperriges Wort, ja. Also wenn dieser Antrag gestellt ist, dann bekommen wir übers Internet oder Intranet Informationen. Die und die Firma hat einen Antrag gestellt. Und ja, dann ist der Zoll halt gehalten, das im Rahmen seiner Abfertigung zu prüfen.
Und das ist dann Firmenrechteinhaber, also MP3 zum Beispiel ist da immer so ein großes Problem. Ne? Da gibt es zwei Rechteinhaber, glaube ich, Fraunhofer und Thomson. Denen gehören die Lizenzrechte für alles, was irgendwie mit MP3 zu tun hat. Die melden sich dann. Und was machen Sie dann? Also da kommt jemand und sagt, Firma XY verstößt gegen unsere Lizenzbestimmung, kontrollieren Sie das. Und was machen Sie dann?
Wir prüfen dann anhand der Unterlagen und auch anhand der Ware, ob dieser Verstoß vorliegt.
Wie machen Sie das? Wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, die sind ja alle in Containern und Kisten verpackt. Wie geht das vor sich?
Ja, das ist ja zuerst hier in der Lagerhalle meistens, vor der Messe. Dann gehen wir da halt hin, lassen die Pakete öffnen, von den jeweiligen Speditionen meistens, gucken uns die Sachen an und wenn sie halt dann, wenn der Verdacht sich bestätigt, dann machen wir eine sogenannte Aussetzung der Überlassung und teilen dem Rechteinhaber mit, wir haben hier Waren gefunden und der muss dann natürlich genau prüfen, ob es nun gegen sein Recht verstößt oder nicht.
Und wie passiert das? Ich meine, MP3-Abspielgeräte gibt es nun hier fast mehr als Besucher, hätte ich jetzt was gesagt. Sie überprüfen die, machen eine Kiste auf, sehen, aha, MP3-Abspielgerät. Ja, und woher wissen Sie dann, dass der vielleicht gegen die Lizenz verstoßen hat?
Da sind wir dann halt auf die Hinweise der Rechteinhaber angewiesen. Die geben uns entsprechende Hinweise und dadurch wissen wir das dann.
Ja, aber dann kann ich ja anschwärzen, kann ich ja sagen, hier, ich habe ein Patent, ich habe ein Recht, bitte, da ist die Firma X, hingehen, beschlagnahmen.
Das ist ja auch sein gutes Recht. Dafür hat er ja das Patent.
Und Sie haben keine Möglichkeit, ich meine, das ist ja auch ein Problem für denjenigen, der dann hier Sachen ausstellt, da kommt der Zoll, beschlagnahmt das und möglicherweise hat er gar nicht gegen Lizenzbestimmung verstoßen, sondern sehr wohl für diese MP3-Lizenz bezahlt.
Ja, das ist ein Problem. Aber bis jetzt, also das, was wir bis jetzt beschlagnahmt haben, hat sich immer auch als richtig herausgestellt. Und aber ansonsten haftet halt der Rechteinhaber für solche Sachen.
Ah, wenn das sozusagen, wenn Sie das beschlagnahmen und er hatte rechtmäßigerweise ein MP3-Abspielgerät dabei, für das er auch eine Lizenz bezahlt hat. Und den Schaden, den muss dann derjenige, der sozusagen angeschwärzt hat, dann auch bezahlen.
Das wird alles vor Gericht geklärt und Das liegt dann nicht mehr in unserer Hand.
Was sind denn so Dinge, die Sie sehr häufig beschlagnahmt haben? Sie haben ja gesagt, in diesem Jahr war es sehr ruhig, es sind weniger Aussteller da. Vermutlich ahnen die auch so langsam, worauf Sie gucken, ne? Wenn Sie sagen, es geht ganz oft um MP3 oder gibt es da noch andere Patente, wo Sie schon genau wissen, ah ja, wenn das mal wieder ansteht, dann haben wir gut zu tun.
Es sind MP3-Player, TV-Karten, DVB-T-Formate oder DVB im Allgemeinen, auch WSS, das ist diese automatische Einstellung des Fernsehers, dass man immer das Vollbild hat. Es gibt aber auch natürlich, wir hatten auch Markenrechtsverletzungen, dass halt Handys nachgeahmt wurden von namhaften Firmen. Ja, sowas.
Ich meine, diejenigen, die sowas machen, die wissen das ja. Also wenn sie ein Handy nachahmen, ein bekanntes, oder wenn sie sowas verwenden wie den MP3-Codec, das ist allgemein bekannt, dass man dafür Lizenzgebühren bezahlen muss, wenn man das kommerziell verwenden will. Was machen die, um sie zu täuschen? Was sind so die Tricks?
Also in der Regel bis jetzt haben wir keine Tricks festgestellt. Also natürlich, es wird versucht, es möglichst ähnlich zu machen, aber ansonsten, gerade bei Patenten, ja, es ist natürlich schon so, es muss ausgewiesen sein, die Funktion. Wenn natürlich keine Bedienungsanleitung mehr dabei liegt, dann kann ich auch nicht feststellen, ob das Gerät MP3 kann oder nicht.
Also sprich,
und dann kann ich auch nichts machen.
Sie überprüfen das Gerät im eigentlichen Sinne nicht technisch, sondern Sie gucken sich das an und sagen, aha, wo MP3 draufsteht, muss MP3 drin sein. Meine ich mal, du hast keine Lizenz, jetzt wird's ernst, ja?
Ja.
Wenn Sie das aber so beschreiben, hat man schon das Gefühl, dass diejenigen, die darauf setzen, dass es nicht erkannt wird, sagen wir mal, nicht aus Europa kommen, mehr aus dem asiatischen Raum, oder ist das wieder mal eins von diesen journalistischen Vorurteilen?
Nein, es ist schon mehr der asiatische Raum.
Und Sie sprechen fließend Mandarin und Koreanisch?
Nein.
Wie machen Sie das?
Diese Aussetzung der Überlassung, die Firmen sind ja meistens hier vertreten durch Speditionen und die sprechen natürlich alle Deutsch. Und das wird dann halt über diesen Vertreter, also meistens eine Spedition geregelt. Die bekommen dann die Nachricht und die geben das an die weiter. Und im Notfall geht Englisch auch noch.
Jetzt hat das Jahr 52 Wochen. Die CeBIT dauert genau eine Woche. Was machen Sie den Rest der Zeit?
Es gibt ja auch noch ein paar mehr Messen außer der CeBIT.
Ah, okay.
Und ja, wenn nicht, hilft man auch mal auf anderen Dienststellen aus, wenn dann hier die Sommerpause ansteht. Und Urlaub muss man auch noch machen.
Stimmt, Urlaub. Das ist ein gutes Stichwort. Frau Kerstin Diekmann, ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben, zu uns ins Studio zu kommen. Sie hören die DLF-CeBIT-Show live von der Messe, der Computermesse in Hannover. Jetzt geht die Tür auf. Jan Rehm kommt wieder rein und du hast was, wie immer eigentlich, wenn du in den Raum kommst, echt schickes, nettes, technisches dabei.
Ja. Ich finde ein wunderbares Spielzeug.
Ich finde das gar nicht mal so Spielzeug. Also das ist sogar mal, das ist mal ein wirklich richtig, richtig sinnvolles Spielzeug, meiner Meinung nach.
Nicht so groß wie DIN A5, viel kleiner, ganz schmal, ja, ganz sehr leicht, schick. Ich weiß, das spielt hier alles überhaupt gar keine Rolle, aber sehr leicht, ja. Ich gebe zu, ich habe damit heute Nachmittag schon rumgespielt. Das ist ein E-Book.
Hier. Das ist ein E-Book-Reader.
Ein E-Book-Reader, Entschuldigung.
Weil ein E-Book, das ist das, ist die Datei, in der dann das Buch gespeichert ist. Und dafür braucht man ein Wiedergabegerät. Und das kann ein Computer sein. Oder halt so einer von diesen nagelneuen E-Book-Readern.
Ganz leicht, kann ich in die Handtasche, kann ich in den Koffer stecken, gar kein Problem. Im Anfangs gab es ja oft Probleme, dass man gesagt hat, naja, aber so richtig kann man darauf nicht lesen. Ich muss sagen, die Oberfläche wirkt jetzt hier ja fast wie aufgeklebt. Und heute Nachmittag hatten wir ja das Glück, dass hier noch ein paar vereinzelte Sonnenstrahlen zu sehen waren. Ich bin denen sozusagen hinterher gehüpft und habe es in die Sonne gehalten, um zu sehen, kann man tatsächlich lesen. Und ich muss sagen, ich finde das faszinierend. Also
muss
das
hat funktioniert. Ich glaube, nicht alle gucken unter cbdradio.de den Videostream sich an. Das ist so ein Taschenbuch großes, ja, flaches, halb Zentimeter dickes Gerät,
ne,
liegt gut in der Hand, halt ein Taschenbuchgröße. Und das Besondere ist eigentlich, dass es ein Display hat, aber es ist kein Display, wie man das so vom Display her kennt,
genau.
Es leuchtet nicht, sondern es sieht tatsächlich, wenn man drauf guckt, aus wie, ja, nicht weißes Papier, sondern so ein bisschen gräuliches Papier mit schwarzer Schrift.
Ja, also ich habe das Gerät heute auf dem Messestand das erste Mal gesehen und dachte so, aha, haben die da jetzt einfach nur Muster hingelegt? Dann, der am Stand war, drückte dann auf eine Taste, auf einmal änderte sich das Bild. Und das kann ich
ja mal vorführen.
Das kann also, ich mache hier einfach mal
genau, man die sieht Farbe halt immer eine Seite und du kannst
vom Blätter mit auf. Ding, ne? Sie sind zwar nicht die schnellsten, aber das Besondere, wie du gerade sagst, ist das Display. Das ist ein sogenanntes E-Ink-Display. Das heißt also übersetzt elektronische Tinte. Das Besondere daran ist, dieses Display muss nicht ständig unter Spannung stehen. Also wie wir es am Notebook kennen oder im Flachbildfernsehen, die stehen ja immer unter Spannung,
ziehen sich permanent Energie. Leuchten einfach.
Genau, weil sie leuchten. Hier hat man einen reflektierenden Hintergrund, der das Licht, das Einfallende, reflektiert. Ich war gerade unten nochmal vor der Tür im Dunkeln und habe mal geguckt, wie sieht es denn unter der Straßenlaterne so im schummrigen Zwielicht aus. Auch da kann ich es noch lesen, weil es wirklich das Licht reflektiert, so wie ich es auch mit einem Blatt weißem Papier habe. Und das Display braucht nur dann Strom, wenn sich etwas ändert. Deswegen geben die Hersteller die Laufzeit von so einem Gerät auch gar nicht mehr in Stunden, Tagen, Wochen, Jahren oder Jahrzehnten an. Okay, das letzte war vielleicht ein bisschen übertrieben.
Wie lange läuft das?
Man sagt, 8000 Seiten kann ich damit umblättern.
Weil sich immer nur dann beim Umblättern auch was
genau.
ändert. Und wie wird diese Schrift dargestellt? Was ist dieses Schwarze, was wir da sehen?
Das ist diese elektronische Tinte. Das ist ein Display, das enthält mikroskopisch kleine Kügelchen. Und diese Kügelchen, die reagieren auf eine Spannung. Kommt da kurz eine Spannung ran, ändert sich der Zustand von schwarz auf weiß oder von weiß auf schwarz. Dieses Display kann auch noch vier Farbtöne oder Grautöne dazwischen darstellen, sodass ich hier drauf sogar Bilder wiedergeben kann. Das haben wir vorhin auch mal ausprobiert. Das kann ich jetzt hier einfach mal zeigen für unsere Zuschauer unter cbit.dradio.de. Ach nee, jetzt war die falsche Taste, aber jetzt habe ich die richtige. Dann gehe ich hier einfach rauf und gehe runter auf die SD-Karte. Das hat einen SD-Karten-Slot. Das heißt, ich brauche diesen SD-Karte, das ist so eine Speicherkarte, bloß mein Computer stecken. Sage, ich mache da PDFs drauf, also er kann PDFs wiedergeben, er kann Texte, also TXT kann er anzeigen und natürlich die entsprechenden E-Book-Formate, die es gibt, die es dann auch bald zu kaufen gibt für den Kindle. Das ist der E-Book-Reader von Amazon, dann gibt es einen vom Hersteller Sony.
Die kann er alle anzeigen, ja?
Weil das und sind die Formate kann er dann auch anzeigen.
Also ich kann dann bei Amazon und bei allen möglichen Online-Läden mir alle möglichen Formate kaufen, die es gibt.
Genau,
und
man muss halt gucken, mit welchem Rechtemanagement das arbeitet, da aber hilft zur Not eine Rückfrage beim Hersteller. Der kommt hier in dem Fall aus Amerika. Und das Gerät, also ich glaube, das ist auch noch der Knackpunkt, er ist noch relativ teuer.
Nämlich?
Der soll 260 US-Dollar kosten, das ist schon eine ganz stattliche Summe.
Ist aber, jetzt in Deutschland zu haben?
Man kann ihn auf der Webseite vorbestellen, das habe ich vorhin geguckt. In Amerika, die erste Marge ist wohl ausverkauft, steht auf der Webseite, die nächsten sollen wohl ab April ausgeliefert werden.
Weiß man denn mittlerweile, wann Amazon sein Kindle tatsächlich in Deutschland?
Soll jetzt auch in den nächsten Monaten starten, auch der von Sony soll jetzt demnächst auf den Markt kommen. Von den Preisen her, wenn die auch ungefähr in dieser Region liegen, also sehr viel günstiger werden sie nicht, weil die Displays halt noch sehr, sehr, sehr teuer sind. Ja.
Das Umblättern dauert immer, ich finde, es liest sich überraschend gut. Also ich habe jetzt so ein Ding zum ersten Mal gesehen und ich finde so, der Text auf dem Display, das hat nichts mit dem zu tun, was man so auf dem Computerbildschirm kennt.
Nee.
Das ähnelt wirklich eher einem Buch. Ja. Was, finde ich, noch ein bisschen auffällt, ist, wenn man drückt auf Bitte umblättern und dann dauert das, ja, eine, fast zwei Sekunden, bis dann mal die nächste Seite kommt.
Ja.
Das finde ich noch ein bisschen eigenartig. Und man muss natürlich sagen, zu diesen Dateien, man kauft sich E-Books, zahlt dafür viel Geld und kann die dann aber nur auf diesen Geräten lesen. Oder
ich kann sie auch, wie gesagt, auf dem Computer ganz normal lesen. Oder ich habe ein PDF-Anzeigeprogramm bei mir auf dem Handy. Dann kann ich die Sachen auch dort lesen, wenn sie denn aufs Display passen. Das ist noch eine der Besonderheiten. Und das Gerät hier bricht die Seiten um, nimmt sie aus ihrem eigentlichen Layout raus und zeigt nur die Schrift an und das Format füllend, wenn man dann möchte.
Jan, vielen Dank für diesen Einblick
in
dieses E-Book.
Ich nehme das einfach wieder mit, ja? Genau.
Ja, schweren Herzens trennen wir uns. Nimm es mit.
Wer mitmachen möchte, wer Fragen hat, Anmerkungen zu unseren Gästen, zu den Themen, die wir hier besprechen, der mag sich Skype besorgen unter skype.com und kann uns anrufen unter dlf.cebit.show. Dann landen Sie in der Regie und können jetzt hier Fragen stellen und sehen, was Marc Bartsch hier auf unsere himmelblauen Bistrotische stellt. Sie haben das vorhin gesagt, Sie haben das Ihren Demo-Koffer genannt, ne? Erstmal herzlich willkommen, Herr Bartsch, hier bei uns im Studio. CeBIT, das heißt ja komplett und ausgeschrieben, ist ja ein Akronym und heißt Zentrum für Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation. Sagen wir mal, Informationstechnologie und Telekommunikation haben wir in diesen zurückliegenden Tagen ausführlich gewürdigt. Büroautomation ist ein bisschen kurz gekommen und das werden wir jetzt mit Ihnen ändern, Herr Bartsch. Erstmal herzlich willkommen bei uns im Studio nochmal. Sie sind Geschäftsführer von TAX. Kann man da so sagen?
Ja, spricht
man
genau.
Das? Ich wusste Tax nicht, ob Software. Tax oder Tax heißt, nee, oder es heißt Tax.
Software.
Tax Software, Sie sind, ja, ich nenne das mal so ein bisschen flapsig, eine Berliner Software-Schmiede. Mhm. Sie entwickeln und erfinden Softwareprodukte. Wenn wir es zeitlich schaffen, machen wir drei Ihrer Erfindungen durch und wir fangen erstmal mit der ersten an. Sie haben jetzt hier auf der CeBIT was vorgestellt, halten Ihr Smartphone von der Firma ein BlackBerry, genau, von RIM in der Hand. Was haben Sie da erfunden?
Ja, wir haben für BlackBerry-Smartphones ein Diktiersystem auf der diesjährigen CeBIT vorgestellt. Das ist also eine Software, die wird auf dem BlackBerry-Smartphone installiert. Die nennt sich Vanity Mobile Dictate und die macht dieses Gerät zum professionellen Diktiergerät. Ich kann damit also alle Funktionen, die ich vom professionellen Diktieren kenne, mit einem Diktiergerät hier drauf ausführen und kann dann eben auch unterwegs, weil dieses Telefon habe ich ja dann auch immer dabei, unterwegs immer meine Diktate professionell aufnehmen oder auch Sprachnachrichten und kann diese auch editieren. Das heißt, ich kann im Diktat auch zurückspulen und vorspulen, kann an jeder beliebigen Stelle einfügen und kann das dann letztendlich auch, was man mit gar keinem Diktiergerät kann, mit einem Knopfdruck per E-Mail versenden.
Ja, das machen Sie doch mal. Das zeigen Sie uns doch mal.
Ja, ich nehme hier gerne mal etwas auf.
So. Sie manövrieren sich da jetzt auf dem Display in die Software?
Genau. Die Tasten sind alle ganz einfach mit Einhandbedienung zu bedienen. Ich drücke hier auf Neu. Jetzt nimmt er schon auf. Er zeigt das durch die rote Lampe oben in dem Gerät an. Also auch wie beim Diktiergerät. Jetzt kann ich hier stoppen. Ich kann mit dem Trackball hin und her scrollen. Spiele mir das jetzt ab. So, wenn mir an einer Stelle einfällt, okay, da habe ich noch etwas vergessen, dann drücke ich hier auf den Einfügen-Knopf.
Ja, nun machen Sie mal Ihr Diktat.
Genau, okay.
Die Sekretärin wartet.
Ja, also hallo, ich bin hier im Studio auf der Messe und nehme dieses Diktat hier auf und werde das auch gleich dann per E-Mail versenden und wir werden uns das gleich mal anschauen, wie gut das funktioniert.
Genau, dann schicken Sie mal weg. Ja. Und dann werden wir gleich mal sehen, ob das hier ankommt und wie sich das anhört.
Und das heißt, Ihre Mitarbeiterin sitzt dann im Büro und Sie sagen, nein, Sie sagen gar nichts, Sie schicken das los und Ihre Kollegin, genau, weiß jetzt aber ran, jetzt muss ich das abschreiben.
Genau, die bekommt das. Ich schicke das jetzt mal an eine Adresse, die wir hier eingerichtet hatten.
Haben, ja, ne, genau.
Gut, das wird jetzt versendet. Die bekommt das als E-Mail-Anhang, öffnet einfach diesen E-Mail-Anhang oder zieht ihn in die Diktatanwendung rein. Ja, entweder in einen Player, den wir auch anbieten, oder in irgendeine andere Abspielsoftware und dann hört die das Diktat.
Bing hat es gemacht, da ist es schon angekommen. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir uns das hier auch anhören können. Ist eine kleine Datei, ist ziemlich winzig, die Datei, ne? Also das hat jetzt nichts mit WAV oder MP3-Größe oder sowas zu tun.
Nee, das wird in einem ganz kleinen Format aufgenommen, im sogenannten AMR-Format. Das ist 20 mal kleiner als das WAV-Format. Und dadurch sind die Dateien eben relativ klein, werden sehr schnell verschickt. Auch der Speicherplatz auf dem BlackBerry wird nicht so stark ausgelastet.
Wir hören es jetzt mal an. Ich muss mal ein bisschen näher an das Notebook rangehen, damit man das auch hört. Wir spielen das jetzt mal ab.
In dem Gerät an.
Ja, also funktioniert offensichtlich. Mhm. Gibt es denn auch eine Software, wo man jetzt sagen kann, die macht aus dieser Audioaufnahme sofort Text?
Ja, das wäre dann Spracherkennung, das wäre der nächste Schritt.
Aber da arbeiten Sie bestimmt schon dran.
Ja, es gibt auf dem Markt Spracherkennungssoftware.
Und funktioniert die? Weil das ist ja jetzt ja Ihr Diktiergerät in allen Ehren, aber es ist nicht HiFi. Ne, es ist schon ein bisschen verrauscht. Es
wird in Kürze auch mit der Spracherkennung funktionieren. Wir haben das unter Laborbedingungen schon getestet. Ja.
Okay.
Und das funktioniert auch sehr gut. Aber in der Version, wie wir die im Moment verkaufen, ist das noch nicht enthalten, dass diese Dateien dann durch die Spracherkennung erkannt werden können.
So, kommen wir mal zu Ihrem nächsten Baby. Hast du noch eine Nachfrage?
Ja, ich habe eine Nachfrage. Was kostet das, wenn ich mir das Leben so erleichtern möchte? Ja, ich bin da immer ganz praktisch.
Kosten ist gut. Nee, auf jeden Fall.
Also die Software kostet nur 149 Euro. Und wenn Sie dagegen die Kosten eines professionellen Diktiergerätes stellen, wo Sie leicht bei 500 Euro sind.
Funktioniert aber nur auf dem BlackBerry.
Genau, das ist eine Software für BlackBerrys, aber BlackBerrys werden gerade im professionellen Bereich, also sehr stark bei Anwälten oder bei Managern eingesetzt. Ja, und die haben eben dann meistens schon ein BlackBerry oder vielleicht kaufen sie sich auch ein, dann können sie damit auch gleich telefonieren und haben dann für einen geringen Preis die Software da drauf.
Okay.
Gut.
Danke.
Jetzt kommen wir ein bisschen zu einem, was Sie schon länger im Sortiment haben. Sie sagen von sich, Sie haben das erste Mal RFID-Chips in der Büroautomation angewendet. Also RFID, muss man kurz sagen, sind so kleine, flache Chips. Sie haben wahrscheinlich einen mitgebracht, Sie greifen in die Innentasche.
Genau.
Das Besondere daran, also das ist letztlich ein Aufkleber und man kann es von hinten, wenn man ihn abzieht, sehen, da laufen an der Außenseite des Aufklebers so silberne Drähte umher. Und das Besondere an dem Ding ist, es hat keine eigene Stromversorgung, sondern auf ihm ist eine Nummer gespeichert und wenn von außen ein Lesegerät abfragt, dann wird es zum Senden angeregt und sendet diese Nummer über Funk, sagen wir mal, in der nächsten Umgebung umher.
Genau,
und
das so, haben Sie sehr gut erklärt.
Na, ja, sehen Sie. Und Sie haben daraus jetzt was gemacht für Ihr Büro?
Ja, also angefangen hat das mal mit einem Aktensuchsystem, das wir auf der CeBIT 99 vorgestellt hatten. Transponder waren ja damals auch jetzt keine ganz brandneue Erfindung.
Diese Chips, die Sie da
genau, haben. Die sind damals für die Tieridentifikation eingesetzt worden, hatten noch eine ganz andere Form, waren für Akten eigentlich noch gar nicht geeignet. Aber wir haben eben gedacht, gut, man kann die ja auch auf Akten raufkleben.
Weil Sie Ihre Akten immer nicht gefunden haben.
Ja, mein Vater ist Anwalt und da bestand das Problem, aber eben nicht nur da, das war damals ein Problem in sehr vielen Anwaltskanzleien gerade oder auch überall woanders, wo Akten verwaltet werden.
Okay, und was haben Sie jetzt gemacht? Und zeigen Sie das mal.
Ja, wir haben die Transponder auf die Akten draufgeklebt.
Sie haben jetzt eine normale Akte hier, so eine kleine dünne, und dann haben Sie den Aufkleber innen reingemacht?
Genau.
So, und dann? Was mache ich dann?
Ja, dann gibt es RFID-Lesegeräte, also Lesegeräte, die den Code, der da drauf auf dem Chip gespeichert ist, über Radiofrequenzidentifikation erkennen. Ja, ich kann jetzt hier über dieses Lesegerät diese Akte halten zum Beispiel.
Das ist so ein flaches Tablett, genau, DIN A4-Größe, was hier bei uns auf dem Tisch liegt.
Hat eine Lesereichweite von ungefähr 40 Zentimetern.
Also Sie müssen bis auf 40 Zentimeter ran.
Genau, aber dieses Gerät liest auch innerhalb der 40 cm komplette Aktenstapel.
Sie können also einen ganzen Berg drauflegen.
Genau. Das ist auch der Vorteil gegenüber der Makrotechnik, dass mehrere Objekte auf einmal erkannt werden und auch ohne Sichtkontakt. Das heißt, der Transponder, man sieht das hier, der ist in der Akte angebracht und nicht außerhalb und wird trotzdem erkannt. Nun habe ich die Akte über das Lesegerät gehalten, drücke in unserer Anwendung Findentity auf den Lesen-Knopf. Und mir wird dann dazu die passende elektronische Akte geöffnet.
Okay, das hat jetzt sowas. Achso, die hatten Sie aber schon angelegt, die Akte. Die gibt es sozusagen
genau,
schon.
Ja.
Genau.
Und dann, ja, wenn ich jetzt also eine Akte neu anlegen würde, dann würde ich diesen Transponder da raufkleben, würde dann in meiner Anwendung Findentity, also die dazu passende elektronische Akte auch anlegen, das elektronische Pendant, würde da mein Aktenzeichen eingeben, Name oder was auch immer ich möchte. Und würde dann auf Speichern drücken. In dem Moment liest das Lesegerät den Transponder, ordnet die Transpondernummer der Akte zu und damit ist das reibungslos verknüpft.
Gut.
Ich habe dadurch also eine nahtlose Schnittstelle zwischen Papier und der elektronischen Welt.
Also das heißt, Sie haben eine Akte im Papier, da klebt dieser Aufkleber drauf, da sind Zettel drin und Sie haben dazu einen Datenbankeintrag, in dem es auch eine Akte gibt und die beiden erkennen sich. Und wie finde ich jetzt diese Akte wieder?
Ja, ganz einfach. Ich gehe in die Findenliste in unserer Anwendung, suche mir die Akte aus, die ich suche, drücke auf Finden und schon erscheint ein Raumplan, auf dem der Standort der gesuchten Akte dann markiert wird.
Und das geht wie? Also wir haben jetzt hier auf dem Display, wo arbeiten Sie? In einem Schloss oder ist das Ihr Büro?
Ja, das ist der Raumplan eines Kunden von uns.
Aha.
Das ist eine Anwaltskanzlei und den habe ich jetzt hier einfach mal verwendet.
Aha.
Da sieht das so aus, dass in jedem Raum ein Lesegerät vorhanden ist. Und wenn Akten oder ganze Aktenstapel in den Raum gebracht werden, dann werden die kurz darüber geführt über das Lesegerät. Dann wird der Aktenstapel innerhalb einer Sekunde komplett erkannt.
Und die Software weiß, ja, diese Akten sind genau in diesem Zimmer. Aber genau. Sie wissen nicht, sie sind in diesem Regal oben rechts und unten links, sondern sie wissen nur, sind in dem Zimmer. Hier blinkt ja, ja auch nur das Zimmer.
Genau, wenn man das so installiert, dann ist das so. Es gibt auch Lösungen für also die Lokalisation innerhalb eines Regals. Da könnte man dann Regalfächer mit diesen elektronischen Aufklebern versehen und dann über ein mobiles Lesegerät erstmal den Regalfachtransponder erkennen und dann dazu die Akte und das dann da reintun. Und dann
wäre auch, genau
dann wär das, auch das Regalfach, also oder die Akte mit dem Regalfach verknüpft. Gut.
Ja, weiß nicht, haben wir noch Zeit für diese dritte? Sie haben noch so was Lustiges. Da zeigt mir eine Maschine, wo die Akte steht. Ist das richtig?
Ja.
Also wenn, wie geht das? Sie, ah, nee. Ich glaube, wissen Sie was? Ich glaube, wir haben keine Zeit, das zu zeigen. Das ist zwar eine ganz schöne Sache, da haben Sie dann so kleine Markierungen und Sie haben die auf die Aktenrücken kleben,
ja,
und ein kleiner Laserpointer im Büro, der zeigt dann genau auf die Akte, die Sie suchen. Aber das jetzt noch zu erklären, das, ja, führt leider, glaube ich, ja, ein bisschen weit.
Aber eines können wir vielleicht noch sagen. Ich meine, nie wieder ausreden. Ja, ich habe die Akte nicht gefunden, das gibt's nicht mehr. Ne? Das ist,
ja. Allerdings, die Anwendung, die Sie gerade beschrieben hatten, wo also Ordnerrücken mit optischen Markierungen versehen werden, die haben wir sozusagen noch in kleiner Ausführung, indem wir nämlich einzelne Dokumente, also die ich mit Word zum Beispiel ausgedruckt habe, mit einer optischen Markierung versehe. Das sieht so aus wie ein kleiner 2D-Barcode, so ein, im Schachbrettmuster. Und ja, wenn ich dieses Dokument dann identifizieren möchte oder nochmal aufrufen möchte am Computer, dann brauche ich nichts weiter zu tun, als es dann unter eine Webcam zu halten. Ich habe das hier auch mal installiert.
Sie machen es jetzt doch noch.
Ja, genau. Aus, halte also
sollen Sie das hier haben?
Runter. Die Webcam erkennt jetzt dieses Dokument und ruft.
Ach so, also das, ich brauche dazu gespeicherte. Das spart mir sozusagen diese noch ein Ordner, noch ein Ordner, noch ein Ordner. Wo habe ich denn diesen Brief nur abgelegt auf meinem Rechner? Wo habe ich ihn denn nur abgelegt? Und Sie sagen, ja, Sie drucken da Ihr 2D-Tag draus, halten das
in, genau,
der Webcam und dann.
Ja, stellen Sie sich ein großes Büro vor. Ne? Der Anwalt kriegt die Schriftsätze zur Unterschrift und sieht dann in dem Dokument einen Fehler, möchte das eben selber nochmal korrigieren. Weil wenn er das per Hand anstreichen würde, ans Sekretariat zurückgeben würde, würde das ewig lange dauern. Dann hält er das einfach unter die Webcam und das Dokument
alles ist klar wieder erkannt. Marc Bartsch, ganz herzlichen Dank, dass Sie Ihren schweren Doku-Koffer, Demo-Koffer mitgebracht haben. Herzlichen Dank und viel Erfolg.
Ja. Dankeschön. Ja, ich darf jetzt für einen Moment abtauchen und dann darfst du sagen, womit wir jetzt weitermachen. Das wird dir eine wirkliche Freude sein, ich bin mir ganz sicher.
Ist es eigentlich die erste Tasche, die wir zeigen, oder die zweite, oder ist es schon die vierte?
Sag, kannst du nicht bis drei zählen? Es waren
die dritte Tasche,
drei, ja, Taschen, mhm, Philipp, drei, okay, traurige Taschen. Wir sind wieder in unserer Rubrik mitgebracht. Ich habe mir natürlich wieder die Schuhsohlen plattgelaufen, um für Sie eine schöne handliche Tasche zu finden. Und diese Tasche ist schwarz, relativ groß, da passt da ein Notebook rein, bis 15 Zoll, ein bisschen größer sogar noch, 15,4 Zoll. Sie hat viele verschiedene Fächer, ist mit Reißverschlüssen zu bedienen, hat einen großen Klettverschluss und innerhalb der Tasche ist nochmal eine Extratasche, da kann man dann direkt das Notebook reinmachen, das kann man dann rausnehmen, wenn man möchte. Und der eigentliche, ich sag mal, Kick an dieser Tasche ist aber, dass man seinen MP3-Player, und hier muss ich jetzt leider doch tatsächlich mal einen Firmennamen nennen, nämlich einen iPod anschließen kann.
Und zwar nur den iPod, oder?
Und zwar nur den iPod, ja. Es gibt extra einen Stecker, der von Mac auch lizenziert worden ist. Also man hat nicht das Problem, dass der iPod einen dann anschnarrt, dass das dann nun doch tatsächlich nicht lizenziert wäre oder nicht geeignet wäre. Und wenn man sich diese Tasche über die Schulter hängt, hat man auf der einen Seite die Möglichkeit, den iPod anzuschließen und hat dann tatsächlich auch über der Schulter eine Möglichkeit, eine Steuerung zu bedienen. Das heißt, der iPod ist sicher weggeschlossen. Ja, und dann kann man den ganz einfach, ganz gut benutzen. Das ist eigentlich eine ganz feine, praktische Angelegenheit. Das Ganze stammt von der Firma Dakota. Hört sich sehr amerikanisch an, ist es aber absolut nicht, sondern Dakota bedeutet einfach die Computertasche und stammt von einer Firma aus dem Schwabenländle. und kostet je nach Größe 99 bis 109 Euro. Siehst du, war doch gar nicht so schlimm, Philipp. War die letzte Tasche.
Ist sie denn auch gepanzert? Also ich mache mir immer Sorgen um meinen Kram, den ich in so eine Tasche packe. Ist das denn auch irgendwie ein bisschen gepolstert und kugelsicher?
Ja, vielleicht solltest du dir lieber einen Stahlkoffer kaufen. Das machen wir dann bei der nächsten CeBIT, dass wir diese Modelle vorstellen für die ganz robusten. Na gut. Die ist aber schon sehr deutlich gepolstert, das muss man schon sagen. Aber ich glaube, man sollte nicht anfangen, sie auf den Boden fallen zu lassen.
Sie hören die DLF-CeBIT-Show am letzten Tag der Computermesse in Berlin. Und wir ziehen ja hier heute ein bisschen Bilanz. Ernst Raue war da, der Chef der Messe, hat die Messebilanz gezogen aus Sicht der Veranstalter. Und wir wollen jetzt mal, sagen wir, aus journalistischer Perspektive nochmal Bilanz ziehen. Und das wird für uns tun Peter Welchering. Sag mal, wie viele Jahrzehnte bist du jetzt schon auf der CeBIT?
Das ist das 24. Jahr. Davor hieß ja allerdings dann das CeBIT und war Bestandteil der Hannover Messe.
Hast du eigentlich schon mal so einen CeBIT-Orden oder sowas gekriegt, so eine Ehrennadel?
Nee, ich habe aber auch noch nicht den Orden wieder den tierischen Ernst bekommen.
Sag mal, wie fällt denn deine Bilanz aus, CeBIT 09?
Ja, ich habe da so einen kleinen Kommentar, so ein letztes Wort einfach mal vorbereitet. Okay. Und da bin ich eben der Meinung, das Management der Deutschen Messe AG lebt in einer virtuellen Realität. Statt mehr als 8000 Aussteller im Jahr 2001 haben sich eben zur CeBIT 2009 nur noch 4300 Aussteller eingefunden. Kein Wunder, dass so manche Halle eben leer geblieben ist. Und massiv bergab ging es auch bei den Besucherzahlen. 400.000 waren es gerade noch. Das ist ein sattes Minus von 20% gegenüber dem Vorjahr. Doch Messechef Ernst Raue glaubt noch immer, dass alles gut ist. Auch wenn namhafte und große Aussteller wie Samsung, Toshiba oder Hewlett-Packard der CeBIT inzwischen den Rücken gekehrt haben. Vielleicht kommen sie ja wieder, hofft Raue. Mitbewohner von Raue in der virtuellen Realität des Second Life dieser CeBIT ist der Branchenverband Bitkom. 45% der Bitkom-Mitglieder haben einer aktuellen Umfrage zufolge mit teilweise sehr schweren Umsatzeinbußen zu kämpfen. Für den Branchenverband aber ist das lediglich ein Zeichen, dass sich die Auswirkungen der Wirtschaftskrise ja doch noch in Grenzen halten. Außerdem gäbe es ja noch das Konjunkturprogramm und von dem erwarten die Lobbyisten der Bitkom 1,5 Milliarden Euro für den Breitbandausbau und 2 Milliarden Euro für E-Government-Projekte. Übrigens, die Zahl der asiatischen Aussteller und Besucher ist auch dramatisch eingebrochen und das war immer eine Kernzielgruppe der CeBIT. Aber auch das ficht Messechef Ernst Raue nicht an. Er holt sich einfach noch einen weiteren Mitbewohner in die virtuelle Realität dieser CeBIT Second Life. Der heißt Sascha Lobo, nennt sich Blogger, fühlt sich als digitaler Bohem und hat ein Patentrezept für die CeBIT. Die Krise via Twitter einfach aufschieben.
Das sind ja ein paar deutliche Worte.
Ja, das war ein Kommentar.
Ne? Zum Abschluss der CeBIT. Mein lieber Mann. Sag mal, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit und Gelegenheit, auch so persönliches Fazit zu ziehen, oder? Also ich meine, wir haben ja hier auch so ein kleines Experiment gemacht, wir wollen es jetzt nicht so in extenso ausbreiten, aber was mir ehrlich gesagt Spaß gemacht hat, ist die Kommunikation mit den Hörern und Zuschauern. Das fand ich einen Riesengewinn im Chat und per Twitter. Und das heißt ja immer so, man soll immer an die Hörer denken und hier hat man einfach mal die Möglichkeit, da geht es ja mal um die Frage, ja, was denken denn die Hörer, was wollen sie denn, was wollen sie denn? Und hier melden sie sich einfach zu Wort und ich muss ehrlich sagen, ich empfand das als Riesengewinn. Wie siehst du das?
Ja, doch, ich fand das sehr schön. Also wir haben ja während der Sendung auch immer wieder mal auf den Bildschirm geguckt, der hier jetzt links von mir steht. Dann haben Sie vielleicht gedacht, warum guckt jetzt der eine Moderator ganz woanders hin? Dann haben wir tatsächlich die Twitter-Reaktionen uns angeguckt und auch im Chat. Und wenn dort etwas kam, haben wir das mit aufgenommen und ich finde, ein besseres und ein direkteres Hörerfeedback kann man eigentlich nicht haben. Wir sind natürlich immer noch neugierig darauf, wie fanden Sie das? Weil das war ja, wie gesagt, für uns auch ein Experiment. Sollte man sowas ausbauen? War das für Sie hilfreich, dass es auch noch via Video zu sehen war? Ja, da würden wir eigentlich ganz gerne Ihre Meinung nochmal wissen, wenn Sie die uns mitteilen, denn zum Beispiel via Mail.
cebit@dradio.de ist die E-Mail-Adresse. Es gibt auch noch den Twitter. Unter twitter.com kann man sich so einen Account besorgen umsonst und uns dann per Deutschlandradio unter Deutschlandfunk eine Nachricht zukommen lassen. Eine Sache, die uns hier noch eingefallen ist, zukünftig könnte man eventuell vor solchen Sendungen etwa ein Wiki einrichten. Das war noch so eine Idee, wo alle, die sich so ein bisschen im Vorfeld auch schon dafür interessieren, an der Sendung mitwirken können und dann Themen abgeben können, Ideen abgeben können. Das war so eine Idee, die wir noch hatten. Falls Sie auch noch Ideen haben, wie gesagt, cebit@dradio.de, da ist eine gute Adresse für sowas, um es loszuwerden. Auch, weiß nicht, von welchen Veranstaltungen man das noch machen könnte und. Also wie gesagt, wir sind da, also ich persönlich und ich denke auch meine lieben Kollegen sind da für Vorschläge durchaus offen und zu haben. Und wie gesagt, also mir und uns und dem gesamten Team hat das riesen Spaß gemacht, hier von der CeBIT zu berichten und ja, so Gott will, gibt es vielleicht nochmal solche Projekte, oder?
Ja, das warten wir dann einfach mal ab, wie das weiter entschieden wird. Uns hat es auf jeden Fall allen sehr viel Spaß gemacht. Und Sie werden sich vorstellen können, dass wir beide alleine das natürlich nie und nimmer geschafft haben. Alleine schon die Kameramänner, die seien nur hier an dieser Stelle ganz dezent erwähnt, die ganze Zeit wedelnd, genau jetzt zum Beispiel wieder auf. Sie sagen kein Wort, sondern zeigen wieder nur auf die Kamera, winken und versuchen uns klarzumachen, bitte könnt ihr einmal in die Kamera gucken.
Genau, und wir müssen uns immer konzentrieren, wenn Sie mal gegen eine Lampe gerumpelt sind und es furchtbar geknittert und gerumpelt hat, dass wir uns trotzdem weiter konzentrieren mussten, obwohl hier das Studio in, ja, Trümmern will ich nicht sagen, aber doch, du guckst so, du bist öfter gegen die Lampe gerannt.
Genug von uns, jetzt sagen wir erstmal Danke, nämlich all den anderen, die hinter den Kulissen und zum Teil eben auch vor den Kulissen dafür gesorgt haben, dass sie die Möglichkeit hatten, uns zu hören, uns zu sehen und dann auch noch via Twitter und allen anderen möglichen Kanälen anzusprechen. Okay, ja. Ich nenne dich zuerst Philipp Banse, weil wir machen das nach Alphabet, so ja, wie sich
Gerd,
das gehört.
Gerd Holtappels.
Manfred Kläuber.
Wolfram Koch.
Jana Mihaljavic. Entschuldigung, Jana, ich übe fürs nächste Mal.
Wolfram Nölke hat mitgemacht.
Gerd Pasch.
Rüdiger Paul.
Andreas Reder.
Jan Rehm.
Thomas Reintjes.
Claudia Sanders.
Udo Schnorr.
Und Peter Welchering. Ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Vielleicht, wenn Sie mögen, bis zum nächsten Jahr, sagen und Philipp Banse.
Und Claudia Sanders.
Tschüss.
Dokumente und